der GameTube-Podcast. Heute Jahresrückblick 2018, Teil 2.
Teil 2 des Jahresrückblick 2018 mit Fritz
und Michi.
Wir haben eben schon eine Stunde über Sachen gesprochen. Ein bisschen Themen sind noch übrig. Ich möchte gerne über Spider-Man sprechen.
Das ist dann mach das. Dann tu das bitte.
Mach ich das doch jetzt einfach.
Ja, mach das doch einfach mal.
Marvel's Insomniac Stan Lee's Spider-Man ist dieses Jahr.
Ach, das Spiel?
Genau.
Ach so.
Richtig. Ach so, du meinst einfach
Spider-Man, generell Spider-Man.
Als Person.
Wäre zum Tod von Stan Lee eigentlich auch angemessen.
Können wir auch drüber sprechen. Können es auch weiterfassen. Also ich finde Spider-Man gut.
Da haben wir aber mal ganz tief in die Kiste gegriffen.
Krass, ne? Kontroverse Aussage.
Aber jetzt ist die Frage, welchen von den Film Spider-Mans findest du am besten?
Ich finde den neuen so gut.
Ich finde,
der ist mega gut. Ja. Also, ich mochte Andrew Garfield nicht.
Echt, mochtest du nicht? Den mochte ich ehrlich gesagt
sehr. Nee, weil ich habe das dem nicht abgekauft. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Du kannst nicht gleichzeitig der Nerd und der coole Typ sein. Das geht nicht.
So, ja, das war ein bisschen viel. Aber ich mochte halt den zweiten so sehr wegen dieser ganzen Geschichte mit der Gwen.
Die zwei passen ganz gut zusammen. Super. Ja, das war auch alles irgendwie herzerweichend. Ich finde den neuen, das ist so ein sympathischer Typ.
On the spot.
Und weiß nicht, das hat auch.
Und man kann es gar nicht oft genug sagen, wie heißt der Tobey Maguire? Furchtbar. Ich habe den immer gehasst. Ich fand den von Anfang an.
Das war halt furchtbar. Der erste Film Spider-Man. Ja. Den ich damals halt so wirklich mitgekriegt habe, weil irgendwie diese 70er-Jahre-Filme, die sind völlig an mir vorbeigegangen.
Früh morgens auf Sat.1 kamen die manchmal.
Aber das war damals meine Teenager-Zeit, so diese ersten Spider-Man-Filme, und ich habe mich schon mit denen identifizieren können. Also den dritten fand ich halt dann grauenvoll schlecht, und da sprechen wir auch mal wieder drüber. Der dritte Spider-Man fängt an, ich gucke den, weil er halt irgendwie im Fernsehen oder im Flugzeug oder so ich läuft, und denke mir, ach komm, so schlimm ist der doch gar nicht, ich fange noch ganz gut an. Und genau immer, wenn ich das denke, genau in dem Moment.
Also ich mochte den Bösen vom zweiten Teil, weil ich den Schauspieler einfach total gerne sehe. Das fand ich cool, aber ansonsten Tobey Maguire fand ich furchtbar. Also gerade im Vergleich zu den X-Men-Filmen und so fand ich das
Der neue Spider-Man Tom Holland, also sensationell gut. Ja. Und auch das neue Marvel Spider-Man-Spiel für die PlayStation, sensationell gut. Und ich habe es ja nicht glauben wollen, weil ja vorher Marvel gesagt hat, so Leute, jetzt machen wir endlich mal gute Spiele. Mhm. Jetzt machen wir nicht dieses 0815 Movie Tie-in Cash Grab Scheiß, sondern wir machen jetzt mal was, so wie diese Arkham-Formel. Ja. Scheidespiele, die für sich stehen können, die ordentliche Entwicklungszeit haben und halt Polish kriegen. Mhm. Und das hat das neue Spider-Man auf jeden Fall bekommen. Ja. Also ich fand das Story, ja.
Und es hat sich auch gelohnt.
Kannst du?
Ja. Also ich fand für die, ich meine, die Verkaufszahlen und so,
das
ist ja der, wenn das mal eine Botschaft hoffentlich auch ist, zu sagen, hey Leute, ihr könnt mit Lizenzen auch was Gutes machen und damit Geld verdienen.
Ich hoffe, dass sich das jetzt halt auch wirklich gelohnt hat im Sinne von, also die Verkaufszahlen waren ja rekordbrechend, sie haben ja dann sogar nochmal den Rekord von God of War getoppt, also war dieses Jahr, glaube ich, wie Red Dead lief, ich glaube nochmal besser.
Ja, Red Dead lief nochmal besser.
Aber
schon allein durch die zwei Plattformen.
Aber ich meine, wenn man nur die PlayStation-Verkäufe von Red Dead gegen die von Spider-Man nimmt, ob dann Spider-Man immer noch besser lief oder nicht. Aber es war auf jeden Fall für ein Superheldenspiel war es richtig, 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 richtig gut. Ich hoffe halt, dass sich auch die lange Entwicklungszeit und die vielen Leute, die da dran gearbeitet haben, dass sich das auch dann ausgezahlt hat für die. Das Hauptspiel, wie gesagt, fand ich super, super toll, habe ich verschlungen.
Lohnen sich die DLCs?
Nee.
Nee, gar nicht? Oh gut, ich hab nur das Hauptspiel.
Ich habe den ersten DLC habe ich selbst gespielt und der war so, ach. Und die anderen haben geschrieben, ja, das war noch einer von den besseren.
Ah, okay.
Der zweite und der dritte sind dann nochmal.
Ah, das ist aber ganz gut, dann muss ich mir das nicht dazu
kaufen. Ja, aber das ist doch irgendwie, also das ist auch wieder so wie bei Wolfenstein, als hätten es quasi ganz andere Leute gemacht.
Haben es vielleicht am Ende ja auch.
Ja.
Ich meine, wir haben es ja bei Wolfenstein gesehen. Hat niemand gesagt. Steht auch nirgendwo auf der Verpackung, auch auf der Steam-Seite steht es nicht. Die DLCs von Wolfenstein 2. Diese drei DLC-Kampagnen, die sind von einem anderen Team.
Ja.
Die sind richtig, richtig scheiße.
Aber Spider-Man, ich finde das Kampfsystem nicht so gut. Das haben ja auch viele bejubelt. Ich finde, da ist das aus Batman, was ja die große Vorlage war, immer noch besser, weil ich finde, es ist glaubwürdiger und irgendwie. Du siehst einen Schlag kommen oder du siehst einen Angriff kommen und den Timeframe, den du hast, um das zu kontern oder dem auszuweichen, ist beherrschbar und realistisch. Mhm. Und bei Spider-Man machst du ganz viel Sachen nur noch so aus Muscle Memory heraus. Also du spammst quasi dauernd diese Ausweichtaste, aber nicht, weil das jetzt innerhalb von einer dynamischen Kampfsituation sich so ergeben hat, sondern weil du weißt, wenn du drei Leute geschlagen hast, musst du einmal ausweichen, weil es der vierte kommt. Ja, das sind so auswendig gelerntes Zeug. Und in Batman-Spielen hatte ich nicht so den Eindruck. Aber nichtsdestotrotz, dieses Schwingen durch diese Stadt, das, ihr könnt es ja auch nicht mehr hören, das haben mich ja quasi alle jetzt schon reingedrückt, aber das ist
ich hab's noch nicht
so
gesehen.
Gut.
Noch nicht gemacht so.
Und das ist auch so, das ist so gut, dass man sich halt absichtlich dauernd verläuft. Also du weißt halt, ich muss jetzt eigentlich nur hier 100 Meter nach vorne zu den Questmarkern, dann so, huch, da bin ich ja aus Versehen 4 Kilometer über den Central Park entlang.
Wenn du das dann echt könntest, ne? Dann wäre diese ganze Verlauferei in München auf dem Weg nach Hause.
Wenn ich mich so toll bewegen könnte wie Spider-Man, wäre das gar nicht so schlimm. Das Einzige, was mich am Spiel auch genervt hat, ist, es gibt ja so viele Bonusanzüge und ich finde die alle scheiße. Wirklich alle. Alle, bis auf den, der jetzt quasi auf dem Cover ist, den finde ich richtig geil designt, aber alle anderen finde ich mies.
Okay.
Also entweder passen sie nicht zu der Art Spider-Man dazu, sie passen nicht zu dem Grafik-Setting dazu, weil es halt Kostüme sind, die sind halt in ein gezeichnetes buntes Heft gemacht worden und sehen halt, wenn die so mit so Metall-Shader und sowas in so einer realistischen Umgebung sehen, die einfach affig aus. Oder es sind halt einfach, die haben auch die falschen Kostüme ausgewählt. Was ist mit dem Ben Reilly Spider-Man-Suit, verdammt nochmal? Warum ist der nicht drin?
Aber an sich finde ich das eigentlich ganz cool in diesem Spiel. Ich meine, ich fand das auch in Batman ganz lustig. Ich habe zwar am Ende trotzdem nur den Standard benutzt,
aber also ich finde das super cool, dass sie das drin haben, aber sie hätten quasi auswahlmäßig nicht mehr daneben lang. Wobei bin ich wahrscheinlich mit der Meinung, stehe ich auf weiter Flur alleine, weil ja ganz viele Leute voll zufrieden damit sind.
Aber wie ist denn das? Findest du, das zieht durch? Also was so die Qualität angeht? Oder gibt es richtig Höhen und Tiefen? Oder gibt es irgendwie so Drag-Phasen, quasi, wo es sich einfach so.
Was ich so toll finde daran ist, dadurch, dass es eben dieses Zeitfenster nimmt, Spider-Man ist schon seit Jahren im Amt, so ungefähr, latscht es nicht diese immer gleichen ausgetretenen Pfade entlang, wo du schon weißt, ja, jetzt muss der zu der Ausstellung, dann wird er von der Spinne gebissen, dann wird sein Onkel abgeknallt, dann gehen wir zum Wrestling. Sondern es ist halt wirklich dieses, es sind frische Geschichten, es sind bekannte Charaktere, aber sie spielen total mit der Fanerwartung. Mhm. Also sie stellen dir Charaktere vor, wo du dir ganz sicher bist, na klar wird der mir in den Rücken fallen, der ist ja böse. Und dann nein, diesmal nicht, es ist jetzt anders. Und das machen sie ja total oft. Das Einzige, was für mich immer so ein Downer war, ist, es gibt so Sequenzen, wo du als Mary Jane so schleichen musst. Also sie ist ja Journalistin und schleicht sich dann in so verbotene Anlagen auch rein. Die werden nach hinten raus besser, weil du mehr Möglichkeiten bekommst, um eben auch die Angreifer abzulenken. Aber am Anfang ist es halt so ganz dummes, warte, bis der sich sehr offensichtlich umdreht, geh vorbei, mach das nochmal. Und das hat immer so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Vielleicht braucht es das auch, also vielleicht ist der Flow auch blöd, wenn es diese kurzen Bremsstücke mal nicht gibt, weil du dann irgendwie vielleicht sich das auch abnutzt. Aber es hat mich immer so ein bisschen raus. Das waren auch immer die Phasen, wo ich dann für den Abend gesagt habe, so, kein Bock mehr, jetzt gehe ich ins Bett. Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht aufgehört zu spielen. Wahrscheinlich mussten die aus Gesundheitsgründen
das einbauen. Ja, wahrscheinlich. Sonst wäre so eine Botschaft gekommen, sie spielen jetzt seit 26 Stunden. gehen sie doch mal schlafen.
Und ich habe tatsächlich auch alle von diesen Collectibles eingesammelt.
Ja? Okay.
Dieser Schlendrian hat keine Ahnung, wie viel 1000 Rucksäcke in dieser Stadt verschmissen. Das Coole ist, sie erklären dann sogar im Spiel, warum er so viele Rucksäcke hat, weil er irgendwann mal bei so einem Wissenschaftspreis mitgemacht hat und dann ein Stipendium in Rucksäcken gewonnen hat.
Klar, wie man so Stipendien gewinnt.
Nee, aber ganz toll und ich hoffe, dass das jetzt so durchgezogen wird. Es kommt ja von hier Crystal Dynamics, kommt ein Avengers-Spiel, was ja unter den gleichen Gesichtspunkten entstehen soll. Und ich hoffe sehr, dass das an das anknüpfen kann.
Ja.
Und natürlich das nächste Spider-Man-Spiel von Insomniac.
Also ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr auf Weihnachten, das dann mal spielen zu können. Dann schaue ich mal, was ich noch an Themen hatte. Ich habe das kann das eigentlich ganz gut anschließen, denn für mich war es das Jahr der verpassten Blockbuster. Ich habe, wie in der vorigen Folge schon mal gesagt, dieses Jahr mehr oder weniger um die Blockbuster herumgespielt. Ich habe kein God of War gespielt, habe kein Spider-Man gespielt, habe kein Red Dead Redemption gespielt, habe kein Tomb Raider gespielt, habe kein Kingdom Come gespielt, kein Monster Hunter, kein Divinity 2 Special Edition, kein Shadow of the Colossus, kein Life is Strange 2, kein Forza Horizon 4, kein Battlefield 5, kein Darksiders 3, kein Just Cause 4, kein Spyro. Und wenn ich sage kein, dann meine ich nicht durchgespielt, weil fast alle von diesen Spielen, bis auf Red Dead und Spider-Man, habe ich auch kein Assassin's Creed, habe ich zumindest angefangen und irgendwie ein paar Stunden so reingespielt. Aber das sind ja alles so große Spiele, wo du halt auch ewig viel Zeit für brauchst. Ich habe in der Regel nur entweder so weit gespielt, um zu gucken, wie ist die PC-Version, also taugt das? Ist das technisch sauber? Oder wie ist das grundsätzlich so, das Spiel? Und will ich das mal für später haben? An die God of War habe ich auch nicht angefangen, weil es auch so viel Gameplay zu sehen gab. Mhm. Und das war für mich, also ich glaube, so ein Blockbuster-Vermeidungsspiel habe ich noch nie gehabt wie dieses Jahr. Was auch daran liegt, dass ich eben, ich habe schon ein paar Videos gesagt, seit der Gamescom immer noch im Gamescom-Modus bin. Ich bin im Dauerarbeitsmodus. Ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe nicht seit der Gamescom nicht mehr abgeschaltet. Und vielleicht jetzt über Weihnachten irgendwie mal. Auf jeden Fall nie so diese Ruhe gehabt, um zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt mal Zeit für ein größeres Spiel. Und dadurch eben diese ganzen Blockbuster-Dinge, wenn nicht im Rahmen von, dass man dazu irgendwas für die Arbeit jetzt gemacht hat, immer nur angespielt oder nur bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann das hatte, was ich jetzt für die Arbeit rausziehen musste aus dem Spiel. Nie zum Vergnügen irgendwie mal noch so eins von den großen Spielen gespielt, weil das erklärt auch zum Beispiel sowas wie ein Far Cry 5 oder ein Final Fantasy 15, die auch große und lange Spiele waren, alles vor der Gamescom gespielt. Seit der Gamescom ist wie so ein Einschnitt. Zack, seitdem nicht mehr zur Ruhe gekommen und eben dadurch dann nicht die Zeit für diese großen Dinger.
Da suchst du jetzt über die Feiertage mal zwei raus und spielst du die mal.
Und ja, nicht, Spider-Man und
nicht 20, zwei.
Spider-Man und vielleicht God of War?
Ja, da musst du auch nur eine Konsole mitschleppen.
Ja, mach ich auch noch. Also da kommt nur eine mit. Dann lasse ich die Switch vielleicht sogar hier.
Ja, siehst du. Das ist doch mal.
Gut, Switch kann ich ja eh nur 20 Minuten
fokussieren. ich habe lang genug, glaube ich, um den heißen Brei herumgeredet, aber ich fürchte, wir müssen drüber sprechen. Fallout hat mich dieses Jahr ganz schön ins Herz getroffen, weil ich natürlich als Fan große Erwartungen hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unendlich von diesem Spiel enttäuscht bin und überhaupt keinen Spaß daraus ziehen kann, weil ich spiele es ja auch im Let's Play und so. Aber ich bin schon echt. Für jedes Mal, wenn ich sage, oh, das ist ja nett, sage ich dreimal, das hätte aber nicht sein müssen.
Ja.
Und es ist für mich auch so ein gewisses Rätselraten, wie wir an diesen Punkt kommen konnten. Also das, was ich so komisch finde, ist, als das angekündigt wurde, es ist ja schon mit einer sehr negativen Grundstimmung aufgefasst worden. Also es gab ja erst diesen ersten Trailer und dann gab es diesen Kotaku-Artikel, wo damals schon rauskam, so Leute, Vorsicht, ne, das wird eher so ein Online-Ding. Und das haben die Leute den Entwicklern schon übel genommen, dass sie quasi erst versucht hätten, mit so einem Teaser nicht klar zu sagen, was das jetzt ist. Dann wurde ja das auf der Bethesda-Veranstaltung auf der E3 ausführlich vorgestellt und das, finde ich, hatten sie richtig gut gemacht. Sie haben da den Todd Howard vorgeschickt, der dann da eben auch die Ängste und Bedenken der Spieler aufgegriffen hat.
Ja, aber auch nicht so doll. Also gerade diese ganze Thema Story, NPCs und so, da sind sie schon schwammig geblieben lange.
Ja, aber ich finde, aber sie haben zumindest versucht, das zu adressieren, wenn auch sie nie so hundertprozentig gesagt haben, wie es dann tatsächlich ist.
Ja.
Und was halt mein Glaube die ganze Zeit war, ist, Leute, jetzt traut denen doch mal was zu. Das sind doch keine Vollidioten, die noch nie ein Spiel entwickelt haben.
Ja, ja.
Und in fast allen Fragen, wo das so in die eine oder die andere Richtung kippen konnte, ist es halt eher zum Schlechteren gekippt.
Ja, ja. Wir haben das ja damals, als wir das, haben wir die Beta? Nee, wir haben schon die Vollversion dann auch den einen Abend gestreamt, wo wir auch so meinten, wenn man das auf dem Papier hört, da sind die Leute dabei, die Doom gemacht haben. Da sind die Leute dabei, oder sind Leute von den Teams, weil es ist ja das erste Mal, dass Bethesda so ein, hey, wir würfeln mal mehrere Teams zusammen und gucken mal, wir machen quasi mal so ein bisschen so, wie Ubisoft arbeitet.
Ja.
Da sind die Dishonored-Leute dabei, da sind die Fallout-Leute dabei. Und wahrscheinlich noch irgendjemand. Da würde man ja denken.
Fallout Shelter, dann hier Battlecry Studios. Also es ist halt richtig, richtig viele Studios.
Und dann würde man sich halt im Kopf so ein Spiel überlegen: Okay, jetzt stell mal vor, ein Fallout mit der Grafik und dem Gun-Gameplay von Doom, mit der spielerischen Freiheit und der Interaktivität eines Dishonored. Und das alles in der Fallout-Welt mit ihrer schönen Welt und diesem Welterkunden und dem Geschichtenerleben von Fallout und auch dem Geschichtenerzählen von Fallout. Und das jetzt alles zusammen. Hm. Stell dir das mal vor. Was das? Das ist ja, das, was ich da für ein Bild vom Spiel im Kopf habe. Und dann kriegst du Fallout 76. Und ich glaube, diese Diskrepanz war einfach zu groß. Und dann diese ganze Reihe von Fuck-Ups drumherum. Vorbesteller-Beta, danach stellt sich heraus, ja, ihr dürft aber nur in so ganz kurzen Zeitabschnitten spielen. Und da funktioniert am Anfang auch nichts und so. Und dann, so, genau, für den europäischen Markt erstmal mitten in der Nacht. Also die ganze Mindset schon so im Arsch gewesen von den Leuten und auch wie sie rangegangen sind. Dann im Nachhinein jetzt noch diese ganze Scheiße mit dem, auch wenn es am Ende wahrscheinlich fast niemanden tatsächlich betrifft, mit diese blöde Geschichte mit der Tasche. Dann die mit den Daten, wo jetzt sich auch was gestellt hat, was wahrscheinlich irgendwie 100 Leute oder so betroffen sind. Aber die Tragweite von diesem ganzen Zeug, nicht eine positive Headline gab es zu diesem Spiel. Nicht eine positive Meldung. Dann war die Performance scheiße. Dann ist das Spiel hässlicher als Fallout 4 auf dem PC. Dann stecken keine Geschichten drin. Die einzige Stärke, die das ja neben der Welt hatte, die Serie. Und also das ist halt... Und dann kostet halt, ist es halt auch Vollpreis,
das,
ne?
Das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt daran, dass vieles von dem vermutlich entschuldbarer gewesen wäre oder auch von der Community eher verzeihend aufgenommen worden wäre, wenn man das Spiel anders positioniert hätte. Ja. Wenn man das mehr als so ein...
25 das ist free, Euro
das ist free Early to, oder entweder das oder sogar das ist ein Free-to-Play-Spiel. Oder weil ich meine, so. Sie verchecken ja trotzdem im Spiel die Sachen. Also du kannst ja trotzdem in diesem Atomshop da Geld ausgeben.
Ja.
Und dann aber auch von vornherein zu sagen, wir bauen das mit euch gemeinsam auf.
Ja.
So, das ist jetzt hier... Ich meine, sie haben ja gesagt, Leute, okay, diese Beta ist kaputt, aber um in diese Beta reinzukommen, musstest du ein Vollpreisspiel kaufen.
Ja. Das ist völlig inakzeptabel.
Das kommt halt bei den Leuten logischerweise schlecht an. Und das, ich meine, da kommen jetzt regelmäßig Patches, immerhin ist da jetzt ein gewisser Fahrplan da. Aber wie viele Leute, die da völlig angeödet jetzt für immer mit der Marke und diesem Entwicklerstudio gebrochen haben, kriegst du denn noch zurück, indem du jetzt halt da noch Patches nachschiebst. Ich sehe halt in ganz vielen Punkten da das Heil für dieses Spiel nur noch in so einer Art Final Fantasy A Realm Reborn. Also wirklich so ein Reboot, den du dann aber den Leuten schenkst, die das schon gekauft haben.
Mhm.
Aber das kostet halt einen Arsch voll Geld.
Ich glaube auch nicht, dass es geht. Das gäbe ihre Technik wiederum nicht. Also da ist dann die Creation Engine, die für Singleplayer-Spiele und für das, was sie machen, funktionieren kann. Funktioniert dann, auch wenn sie dieses Multiplayer-Framework ja jetzt zum Laufen gebracht haben. Aber es gibt ja einen Grund, warum sind diese ganzen Story-Elemente nicht drin. Weil ständig alles zerbrechen würde.
Mhm.
Dafür ist das nicht gebaut. Warum ist warum sind diese Survival-Elemente so beschränkt mit dem, sehen wir mal ein Beispiel mit diesem Holz. Das Holz, wenn auf dem Boden Holz rumliegt, kannst du es nehmen, sondern nicht nehmen. Du kannst es nur aus Crates nehmen, also aus Kisten oder an bestimmten Baumstellen oder so. Warum kannst du einen Baum nicht fällen?
Ja.
Was man im Survival-Spiel einfach erwarten würde, ne? Weil das diese Engine nicht kann. Sie hauen da Aufgaben auf diese Engine rauf, die dafür nicht gedacht ist. Und das könnten sie alles, das hätten sie alles umgehen können, wenn sie das Spiel eben nicht als Survival-Spiel, sie haben ja immer gesagt, es sei kein Survival-Spiel. Natürlich ist es ein Survival-Spiel, weil was ist denn sonst? Ihr habt ja sonst nichts. Ihr habt ja sonst nichts zu bieten. Und das hätten sie vermeiden können, wenn sie eben gesagt haben, okay, Survival-Mechaniken vielleicht so, wie man sie früher hatte, aber nicht in dieser Bestrafungsschleife. Ist auch wieder übrigens eins von diesen Spielen, wo du erstmal am Anfang in eine wahnsinnige Bestrafungsschleife kommst. Was auch total blöd ist für einen Start. Und,
das ist halt, glaube ich, so der allgemeine Fluch der Multiplayer-Spiele-Progression, dass Progression immer irgendwie bei den meisten Designern bedeutet, halt den Spaß von den Spielern weg, bis sie halt so und so viele 100 Stunden da reingesteckt haben, dann dürfen sie ein bisschen Spaß haben, aber nicht zu viel.
Da mache ich ganz ehrlich gesagt, also da mache ich nicht mit.
Also, und trotzdem, also trotz all dem, ich mache dieses Spiel an, ich stehe in dieser Spielwelt und das ist für mich ein Rummelplatz. Ich denke mir so, boah, und jetzt kann ich da hinten hinlaufen und da ist hier ein echter Rummelplatz, dann ist da hinten so ein krasses Kraftwerk,
und das
dann ist hier so ein Museum und denk mir die ganze Zeit...
Aber das macht es doch eigentlich nur trauriger, oder?
Ja, und ich denke mir, ich könnte doch diese Welt nicht verkommen lassen. Ja. Die hat irgendjemand gebaut, irgendjemand hat diese ganzen kleinen auch Environmental Storytelling Set-Pieces da reingesetzt. Ja. Irgendjemand hat sich ja auch diese ganzen Kreaturen ausgedacht und da irgendwie an das Lore von der Gegend angepasst. So viel Aufwand ist in dieses Spiel reingesteckt worden, damit es halt danach in so wichtigen Kernaspekten die Leute so für immer abtören, dass sie nicht mehr zurückkommen.
Und ich glaube
so
auch,
dass schade, das, es tut mir echt so leid dafür.
Das haben sich ja lange Leute in Fallout Online gewünscht. Gab ja auch immer wieder Gerüchte, dass Fallout Online in Entwicklung war.
Das war ja schon in der Phase, in der das quasi noch bei Interplay war.
Genau,
also
genau.
Die alten,
das ist ja uralt schon her. Ne? Aber es war immer trotzdem hast du ganz, ganz oft gelesen, wie geil wär das, wenn ich das im Koop spielen könnte, mit einem Freund zusammen oder mit zwei oder drei, Fallout 4 mit Kumpel zusammen spielen. Wie cool wäre das? Aber die Sache ist halt die Leute haben erwartet, dass sie ein Fallout-Spiel kriegen. Und zu einem Fallout-Spiel gehört eine belebte Welt mit Figuren drin, die dir Geschichten erzählen. Wenn die jetzt auch, das war halt immer ein bisschen on the nose erzählt und mit dieser Kamera ins Gericht Sicht rein, aber ist ja egal, es geht ja um das, wie man das empfindet, darum geht's ja. Das haben die Leute haben wollen. Und wenn sie vielleicht sogar, wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen quasi das so wie Elder Scrolls Online, was ja auch ein richtiges MMO ist, mit massig Geschichten drin.
Ja.
Wenn sie in die Richtung gegangen wären, dann hätten sie, glaube ich, auch ein bisschen die MMO-Leute wieder eher abgeholt und gesagt, naja, das ist klar, das spielt sich jetzt anders als das normale Fallout, so wie sich ein Elder Scrolls Online auch ein bisschen anders spielt halt, als halt so ein Skyrim. Aber dafür bringt es ja die ganzen Vorteile von einem MMO mit. Mit ganz anderer Befriedigung.
Was ich mir da nicht so recht erschließt, ist, ich verstehe diesen Design-Kernansatz zu sagen, es gibt in dieser Spielwelt nur menschliche Menschen. Mhm. Also wir wollen immer, wenn man einen Menschen sieht, dass der Spieler sofort weiß, das ist ein anderer Spieler.
Ja.
Finde ich legitim, können sie so machen. Warum heißt es denn aber dann, dass man keine richtigen Dialoge führen kann mit diesen, da gibt es ja dann Terminals, Roboter, Androiden und andere so Maschinenwesen hier, oder auch hier Supermutanten oder sowas. Und in einem Spiel wie Fallout, das von seinen Vaults auch lebt, warum ist das denn keine Instanz, in der ich alleine oder meine Crew in dem Fall reingeht und dann entscheiden wir, was die Story jetzt hier ist?
Zumal das ja immer eine Instanz insofern ist, als dass sie ja sowieso Ladesequenzen haben.
Ja.
Warum, wenn ihr nicht mal eine Welt bauen könnt, in der das alles offen ist, dann könnt ihr doch die Häuser zum Beispiel und sowas dazu nutzen, zu sagen, hey, das sind jetzt eure Abenteuerumgebungen. Wir können in der offenen Welt durch Beschränkungen nicht bestimmte Story-Sachen machen, okay, aber wir nehmen die Häuser und die Höhlen und die Vaults, um eben dieses Story-Erlebnis doch irgendwie ein bisschen
reinzubringen. Mein Silver Lining so ein bisschen ist, im Gegensatz zu einem Sea of Thieves, was jetzt für das Gesamtportfolio von Microsoft eigentlich vollkommen irrelevant ist, ist Fallout für Bethesda so scheiß wichtig.
Ja.
Also so eine wichtige Marke.
Ja.
Deswegen ich halt davon überzeugt bin, dass es ihnen eher daran gelegen ist, diese Marke, den Namen an sich nochmal irgendwie zu retten. Und wenn ich jetzt sehe, zu was für einem Spiel Sea of Thieves reifen konnte, es gibt immer noch genug Kritikpunkte, aber es ist halt echt, es ist sehr viel größer geworden, sehr viel runder geworden. Und das hätte man auch nicht erwarten können, dass die da nochmal so Gas geben.
Ja, ja.
Deswegen habe ich halt echt große Hoffnungen, dass die das jetzt nicht fallen lassen, sondern dass sie da halt noch reinbuttern und das fixen.
Klar, das kann ja auch durchaus... Das kann echt sein, dass es in einem Jahr schon eine deutlich rundere Erfahrung ist. Ich glaube nicht, dass sie die bestimmte Limits werden sie nicht lösen können, weil die in der Engine liegen. Und wenn sie nicht die Engine iterationsmäßig für ein neues Spiel sehr erweitern, ich glaube nicht, dass du das in einem laufenden Spiel so krass machen kannst. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Also für dieses Weltraumspiel, was sie da bauen, und auch für das nächste Elder Scrolls, werden sie sicherlich viel reinbauen können. Aber ein laufendes Spiel, bestimmte Sachen, so bestimmte Grundelemente umbauen, ich glaube, da gibt es bestimmte Grenzen. Aber es ist bestimmt in einem Jahr schon doch nochmal ein Eckchen weiter.
Klopf auf Holz.
Ja. Andererseits, aber auch da muss man natürlich wieder sagen, für uns als Kunden, klar, ist ärgerlich, wenn man es jetzt gekauft hat.
Ich habe es gekauft.
Absolut.
Ich habe mir das verständlich
gekauft. aber es ist auch, und wir haben es ja gerade schon beim Vorlesen der Blockbuster gesehen, es gibt echt viele Alternativen.
Ja.
Meine Fresse, gibt es viele Spiele. Und der Katalog nach hinten wird immer länger.
Das ist übrigens auch so, was ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, es gibt keine Langeweile mehr.
Nee.
Es gibt durch die ganzen Serien...
Aber Überforderungen, finde ich.
Es gibt nur noch FOMO, dieses Fear of Missing Out. So viel passiert um einen rum, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man verpasst das Wichtigste.
Ich habe übrigens durch Fallout 76 Airbock bekommen, halt Fallout 3 und 4 und New Vegas halt mal. Ich habe immer nur angefangen, ich ja nie die Zeit dafür gefunden habe.
Du spielst jetzt Spider-Man und
God ich weiß! Ich nehme nächstes Jahr ein Jahr Auszeit. Ey, das ist so schlimm. Was ist denn dein nächstes? Ich glaube,
ich habe Fallout 1 gesagt,
genau. Dann mache ich doch mein nächstes Sammelthema. Ist, glaube ich, schon mein letztes. Ich habe, dadurch, dass wir in der ersten Folge diese ganzen Koop-Sachen zusammen geschmissen haben, habe ich jetzt eigentlich nur noch eins. Das besteht aber aus ganz, ganz vielen. Und übrigens nur so zur Nebensatz, weil ich gucke immer mal wieder auf meinen Zettel hier mit den Notizen drauf, also mir so dritte Stelle ist halt mein Kampf mit der Switch. Und ich beim Überfliegen gucke immer so drauf, was wollte ich denn mit meinem Kampf? Das habe ich doch gar nicht gelesen. Was soll ich denn zu meinem Kampf sagen? Ist doch,
Was haben die jetzt für die Switch umgesetzt?
Was für ein Scheiß. Wie kann denn das mein Thema sein? Der letzte Punkt das ist der Vorteil davon, wenn man um die großen Blockbuster herum spielt und da stattdessen die kleinen Spiele spielt, dass man, ich finde, sehr, sehr viele sehr schöne und unerwartete positive Überraschungen erleben kann. Mhm. Und klar, unerwartet und Überraschung, das eine, ne, bedingt ja das andere, aber das finde ich wiederum ist das Tolle daran, wenn man sich dann eben doch mal auf die kleinen Sachen mehr einlässt, wie oft man dann so sagt, wow, das war von nicht von weit weg zu sehen. Also dass ein Red Dead oder ein God of War oder ein Spider-Man sehr cool werden würde, konnte man schon recht lange vorher durchaus erahnen. Aber ich hatte halt das Gegenteil und habe dieses Jahr echt ein paar fantastische Erlebnisse gehabt. Und da würde ich gerne ein paar von nennen. Ich fand zum Beispiel Far Lone Sales, das ist so ein Side-Scroll-Abenteuer von einem Schweizer Entwicklerteam, richtig, richtig cool. War jahrelang in der Entwicklung. Ich habe es immer wieder auf so kleinen Messen gesehen oder auch mal auf dieser Games Night, wo wir auch manchmal hingegangen sind hier in München. Da waren die dann immer mit ihrem Spiel und haben es immer gezeigt. Ich dachte jedes Mal, ach, das ist ja so niedlich mit diesem kleinen Schiff da durch diese Welt. Es geht auch nur 3 Stunden, aber was für ein tolles Erlebnis. Und also diese 3 Stunden sind auch 3 Stunden komplett durch hohe Qualität und mitreißend. Und da ist nicht eine Länge drin oder so. Das ist ein Moment, wo du so denkst, ja, jetzt dreh mal hier bitte eine Runde, damit du beschäftigt bist oder irgendwie noch irgendein Bonus da irgendwo frei. Nein, nur Qualität. Das ist ein Erwachsenenspiel. Da steckst du 3 Stunden rein und du kriegst 3 Stunden hohe Qualität an Inhalt. Das hatte ich auch mit Forgotten Anne. Ist auch so ein Sidescroll-Abenteuer gewesen, wo ich sehr überrascht war. Wir haben letztens mit Daniel leider nur angefangen. Ich hoffe, wir können es nächstes Jahr mal weiterspielen. Das Return of the Obra Dinn, wo man, als man die erste Demo, die gab es ja schon eine Weile vorher, eine erste Demo, die hatte ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, weil ich mir nicht viel von erwartet hatte. Ich fand den Grafikstil optisch interessant, aber nicht so, dass ich sagen würde, jetzt will ich es auch unbedingt spielen. Und dann kam halt die Vollversion und dann hatte ich halt in die Vollversion mal so eine Viertelstunde reingeguckt, um zu gucken, okay, wie steuert sich das, wie sieht es aus in Bewegung, was ist das? Und nach dieser Viertelstunde musste ich halt ausmachen, weil ich gesehen habe, oh mein Gott, wir müssen das unbedingt spielen. Ihr müsst das unbedingt sehen. Mhm. Weil nach einer Viertelstunde kommt schon der erste Moment, wo du so denkst, Alter, mir platzt der Kopf, was ist denn das für eine geile Scheiße? Am nächsten Tag sofort zu Daniel gerannt. Deshalb arbeite ich übrigens auch so gerne in so einer Redaktion oder beziehungsweise mit euch zusammen, weil ich immer schon weiß, ich kann am nächsten Tag zu euch rennen und sage, oh, ihr glaubt nicht, was das für eine geile Scheiße ist.
Ja, das wäre bei der Hypo-Vereinsbank eher weird, wenn du dann zum Herrn Dopfmüller gehst. Und dann,
was in Obra Dinn passiert ist, das glauben sie nicht.
Mit dem Ross, welches Formular?
Das ist so cool. Ich hoffe, dass wir da weitermachen können, dieses Detektiv-Abenteuer. Und man würde ja auch nicht erwarten, auf so einem kleinen Schiff, ein Schiff, der Schauplatz ist nur ein Schiff, was da alles passieren kann. Wahnsinn. Ja. Kann sich das nicht vorstellen. Dann, ich war auch sehr positiv überrascht von sowas wie X4, Foundations, Weltraumspielserie vom deutschen Entwicklerstudio, die ich eigentlich seit dem Anfang gerne verfolge und die immer sehr problembehangen war. Gerade mit dem Vorgängerspiel total ins Land gesetzt. Auch viele alte Fans vergrätzt, ne? Und da war jetzt der Start von dem X4 eine super positive Überraschung. Es ist, natürlich gibt es noch Bugs und natürlich werden sie dann eine ganze Weile dran weiterbauen, aber das ist auch ein recht komplexes und großes Spiel. Und da war ich auch selber überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so einen sauberen Start hinbekommen würden. Freut mich aber ehrlich gesagt total, weil dass wir das auf der Reihe gekriegt haben. Weil jetzt nicht irgendwie groß wegen Lokalpatriotismus, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ich freue mich auch, wenn irgendwie ein Studio in Kanada ein tolles Spiel macht. Also von mir aus, dafür rede ich dann doch irgendwie weltweit zu sehr mit den Leuten. Und bis jetzt waren eigentlich alle immer sehr nett. Ja. Also ich neide es da keinem andersländigen Studio, wenn sie da Erfolg haben. Aber mich hat es einfach ein bisschen gefreut, dass diese Art der Weltraumspiele doch wieder den Bogen rumgekriegt hat. Weil das ist schon, es hat halt kein Multiplayer, das ist schon irgendwie was mir einfach ein bisschen am Herzen liegt. Ein gutes Singleplayer-Weltraumspiel zu haben, fand ich cool. Vampyr war ich auch sehr positiv überrascht, habe ich auch was viel Schlimmeres erwartet und war dann echt positiv überrascht. Ein cooles Vampirspiel, sicherlich nicht Top-Qualität, aber ein cooles Setting, coole Geschichte. Ein Vampir im Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem Ersten Weltkrieg, der nach London kommt und dann da...
Das sieht so aus wie ich ungefähr. Also, warte mal, ich mache das mal.
Genau. Und da als Arzt quasi versucht, den Leuten zu helfen, aber eben auch ein Vampir ist und deshalb manchmal auch Leute naschen muss und ein bisschen moralische Entscheidungen treffen muss.
Und jetzt kommt das, was mich fertig macht. Na? Wir haben zig Previews zu dem Ding und nirgendwo...
Wir wissen immer noch nicht, wie es ausgesprochen
wird. Nee. Aber dass da halt, das mussten wir dann, als wir den Highlight-Kasten gebaut haben, mit Dr. Akula. Niemand hat das als Überschrift richtig gemacht. Stimmt. Wenn es einmal auf der Startseite, dann Dr. Akula in den OP bitte oder so.
Das lief dann aber super.
Lief
ja,
super
haben so
gut, aufgeregt. Weil sich Dr. Akula alle kennen.
Apropos, geile Highlights, das ist ja manchmal großer Spaß. Und dieses, ich weiß nicht, ob, doch, ich glaube, es war dieses Jahr. Dieses Jahr konnten wir das beste Highlight bauen, was wir jemals hatten, dank des High-Monster-Films. Wie hieß der?
The Mac oder so? Oder nur Mac?
Mac oder Mac mit Steven, nicht Steven Seagal, wie heißt dieser
Jason
Action?
Statham.
Jason Statham. Der wie immer sich selber spielt oder die Art von Figur, die er immer ist. Und da kämpft er halt so gegen so einen Riesenhai. Und als der erste Trailer dafür rauskam, in dem Video ist ein Bild drin, wo er vorne steht in so einem Art Unterwasser-Glasgang und nach vorne in die Kamera schaut. Und hinter ihm sieht man schon im dunklen Ozeanwasser, so halbdunklem Ozeanwasser, diesen riesengroßen Hai, der da jetzt auf ihn zukommt und ihn schon das Maul aufreißt und so. Und wir konnten endlich die Headline machen. Hai, wo?
Er muss danach so lange gehighfived, bis uns die Arme gebrochen sind.
Das war so schön. Aber stimmt, Dr. Akula, das war
auch. Das ist auch das Nächste. Ein Gruß an den Podcast-Freund Manuel Fritsch von Insert Moin und so, ne? Der macht einen Test zu dem, was du vermutlich auch noch besprechen willst hier, das Mutant Year Zero.
Oh ja, ja, super Headline, ja.
So, die Headline, die er aber macht, ist fantastische Tierwesen und wo sie mutiert sind.
Oder und wie sie mutiert sind.
Und wie sie mutiert sind. Ja. Fantastische Mutierwesen, Mann. Das wäre nochmal viel besser gewesen. Aber nein, wenn man nicht alles selber macht.
Ich fand das schon sehr schön.
Ja,
also das fand ich schon echt
80,
schön.
80 von 100.
Kommt ja ungefähr zur Wertung hin. Das passt, er hat die Headline zur Wertung angepasst. Ich glaube, 83 hat es bekommen und steht tatsächlich hier auf meiner Liste drauf. Denn Mutant Year Zero war ein Spiel, was ich glaube Anfang des Jahres ungefähr angekündigt wurde, vielleicht Ende letzten Jahres. War ein
aber
bisschen
auch so hoppla die hopp, so
ja,
zwischen Tür und Angel.
Von Funcom. Sie haben zwischendurch immer wieder recht viel Gameplay veröffentlicht, haben aber keinen Buzz dafür so richtig aufbauen können. Das hat keinen so richtig interessiert. Und das ist halt so eine Mischung aus Endzeit, Fallout, aus der ISO-Perspektive und XCOM-Kampfsystem, allerdings mit sehr, sehr cleverer Erweiterung des Schleichsystems. Also man kann sehr cool Gegner überfallen. Und ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich das Setting ganz interessant fand. Aber kurz vorm Release gab es dann eine Vorbesteller-Demo und ich bin eigentlich kein Freund von Vorbesteller-Sachen, aber tatsächlich war diese Demo war 4 Stunden lang und war schon in Top-Qualität, also es war wirklich, da war ich ausprobiert, weil ich so dachte, naja, ich gucke zumindest mal rein, war von dieser Demo schon so baff, also war so gut, die Qualität, Produktionsqualität so hoch, die Optik, die Steuerung, wie das alles in einen Guss zusammenkommt, wie toll die Welt ist, wie schön es erzählt ist, wie gut das Kampfsystem und so, wie das alles funktioniert. Fantastisches Singleplayer-Spiel, was für mich auch so richtig so diese Fallout-Befriedigung hatte, eine Welt, eine untergegangene Welt erkunden und zu gucken, was da so war. Und der cleverste Trick an diesem Spiel ist, man spielt da ja Mutanten, so ein menschgroßes Schwein, was dann so kämpft, so ein bisschen wie bei Beyond Good and Evil, so eine
Page.
Ente, genau, so eine Ente, später kommt auch noch eine Füchsin, glaube ich, dazu und irgendwie so eine mutierte Frau. Und das Geile, und das ist wirklich so ein toller Kniff eigentlich, wir haben jetzt schon so viele Endzeitspiele gesehen. Damals so Fallout 1, 2 und so, das war noch, oder wenn man noch weiter zurückgehen will, Wasteland, da habe ich nicht gespielt, aber Fallout 1 und 2 waren so Endzeitspiele, wo man wirklich dann so sagen konnte, okay, das sieht dann auch schon nach was aus, die Welt sieht nach was aus. Da hat man dann zum ersten Mal so die Endzeiten gesehen. Inzwischen ist Endzeit recht standardmäßig, wie die so aufgebaut sind. Man stellt sich so eine Rage-Welt vor, eine Fallout-Welt, die Geschichten sind auch ein bisschen durcherzählt. Ist vielleicht auch ein Problem ein bisschen von Fallout 76, dass es einfach ein bisschen durcherzählt ist.
Alles verrostet, dann gibt es diese Kannibalen, die sind aber immer noch irgendwie die Bösen.
Ja.
Dann gibt es eine so eine Autorität, die eher Shining Armor haben, aber schon so voll die Nazis sind.
Ich wollte gerade sagen, vor allem Nazis sind, genau.
Ja.
Und dieses Mutant Year Zero hat auch so eine Welt, eine Endzeitwelt, in Schweden oder so, glaube ich, spielt es. Aber man spielt halt diese Mutanten. Und diese Mutanten sehen die Welt aus ihrer Perspektive. Sie kommentieren Sachen so, wie sie sie sehen. Da kommst du zum Beispiel an einen Spielplatz und da ist dann so ein kleines Plastikhäuschen, wie manchmal so auf Kinderspielplätzen oder so eher so im Garten, wie man so ein Steckhaus, ne, für die kleinen Kinder. Und dann geht natürlich der Schwein hin und sagt, was ist denn hier los gewesen? Was waren denn das für komische Menschen? wie klein waren die denn? Wie haben die denn, wie konnten die denn da drin leben? Das sind doch keine Zustände. Was sind das für Freaks gewesen? Oder dann finden sie eine Boombox und so, um Gottes Willen, drückt nicht auf die Taste, das Ding heißt Boombox, die rote Taste ist eine Bombe, es wird explodieren. Und so geht das die ganze Zeit, dass die immer an irgendwelche Orte kommen, wo du als Spieler weißt, was das ist oder was das war. Und sie ordnen das aber ein, wie sie es sehen. Und stellen sich halt so vor, Mensch, was könnte denn das gewesen sein? Das ist ja komisch. Oder diese komischen Metalldinger, die vom Himmel gefallen sind, wo so Sachen drin waren und so Flugzeuge halt, ne? Oder die Seemonster, die ans Wasser gespült sind. Eine Fähre und so ein Zeug. Und das ist so cool. Das ist so ein toller Kniff, eine Welt zu erleben.
Ich will das auf jeden Fall jetzt über Weihnachten spielen. Richtig Bock drauf.
Ist echt toll. Es ist nicht allzu lang. Ich glaube, so 15 Stunden oder so bist du durch.
15 oder?
15. Okay, ja. Aber es ist alles handgemacht. Also es ist nicht so, dass das Gefühl ist, es zieht sich jetzt hier, aber nee, alles hochwertiger.
Ja, und es hat XCOM-Kämpfe, was will man denn mehr?
Und wie gesagt, XCOM-Kämpfe mit endlich einem coolen Schleichsystem. Ja. Du kannst von den Seiten quasi die Leute schon mal versuchen, lautlos nach und nach auszuschalten. Und das ist so eine coole Ergänzung. Ja. Ich hatte mir noch hier aufgeschrieben, weil es auch einfach ein interessantes Erlebnis war, dieses Dakar 18. Hast du das irgendwie mitbekommen? Das ist ein Rennspiel?
Wüsten-Rallye-Spiel,
genau.
Hast du mitbekommen, dass sie das verschoben haben, dass es gar nicht mehr durch diese Wüste geht? Also nicht mehr nach Dakar, sondern dass es jetzt in Südamerika ist?
Südamerika. Aber das haben nicht die verschoben, dass die Rallye Dakar
findet
da statt.
Ja, weil das so gefährlich geworden ist wohl.
Die ist jetzt so an. Also die ist jetzt in Südamerika. Wieso heißt die ist in Peru. Und
wieso nennen die
die heißt, glaube ich, auch ein bisschen anders. Also die heißt schon noch irgendwas mit Dakar, aber ja, tatsächlich ist die ja da nicht mehr.
Verrückt.
Und das ist ein Open-World-Rennspiel, also mit einer riesengroßen Karte. Da sind halt diese, ich glaube, durch drei Länder geht die am Ende, weiß ich ganz genau. Und das hat durchaus seine Schwächen. Es wurde auch am Anfang ganz schön abgestraft, weil es wenig Lenkrad-Support hat und auch ein bisschen mit der Physiksimulation so seine Problemchen hatte.
Nur links, nicht rechts.
Aber ich habe das dann ein bisschen ausprobiert, gerade zum Start hin, und ich fand das trotz der ganzen Schwächen ein einmaliges Rennerlebnis dieses Jahr. Ich habe es ja auch Forza gespielt und ein bisschen, also immer nur angespielt, ein paar Stunden, fand es auch cool und so. Und das ist halt, Forza ist halt so High Class, alles durchgestylt, alles funktioniert, alles ist super. Aber Dakar hat ein Erlebnis mir gegeben, was ich so in einem Rennspiel noch nicht hatte. Wenn du bist da teilweise in diesen riesigen Wüsten unterwegs und du hast halt kein so einfaches Navi, sondern musst nach so einen voraufgeschriebenen Fahrplänen versuchen zu navigieren. Mhm. Dann sind dann so Ansagen mit von wegen, ja, an dem Busch 30 Grad nach rechts und so und dann aber 500 Meter in die Richtung und dann an dem kleinen Hügel dann 25 Grad oder 25 Grad nach links und dann fährst du so eine Weile und dein Beifahrer, das ist ein bisschen doof, dass du den Beifahrer nicht fragen kannst, wo sind wir hier eigentlich, ne? Der sagt zwar immer, was du als nächstes machen sollst, aber er passt es dann nicht an. Wenn du es falsch gemacht hast, hast du dich verfahren.
Ja.
Und dann kannst du aber auch aussteigen aus dem Auto und dann stehst du halt in dieser Wüste und so, wo zur Hölle bin ich hier? Und das war so eine andere Art von Fahrerlebnis, weil diese Dakar ja einfach was völlig anderes ist. Die ist eben, da geht es nicht in erster Linie um Geschwindigkeit, da geht es um, bringen das Auto heil durch. Da hilft man sich auch mal untereinander. Wenn einer im Sand stecken bleibt, dann ziehst du den auch raus.
Ja.
Das kannst du auch im Spiel machen und kannst einen anderen Fahrer rausziehen. Und diese Dünen hochfahren, das war so ein anderes Erlebnis von Fahrspiel. Wie gesagt,
aber
man macht das nicht lang.
Muss man sich das vorstellen, wie das so abgesteckte Etappen sind, oder ist das wirklich die ganze Rallye und ich muss mir selber meinen Weg
durchziehen? Die Rallye besteht ja aus abgesteckten Etappen, aber da kann eine Strecke schon mal 45 Minuten dauern und so, oder eine Stunde. Und dann verfährst du dich zwischendurch. Und, also, und ich mag ja total, dass man auch so diese LKWs wieder zurückgekommen sind, so diese großen Wüstentrucks, mit denen sie da fahren. Und das war halt so ein Ding, wo ich so dachte, wow, klar, Rennspiele können, was so die Exzellenz angeht, wahrscheinlich am Forza Horizon 4 kaum vorbeikommen, was so diesen Arcade-Style angeht. Aber es gibt eben andere Wege drumherum, die man machen kann. Und da ist Dakar 18 einfach ein fantastisches Erlebnis, trotz der ganzen Schwächen, die es durchaus hat. Und sie haben aber auch jetzt echt viel nachgepatcht. Sie haben wirklich das nicht aufgegeben, haben wirklich echt viel gehämmert. Und das Zweite, was auch so ein Rennspielerlebnis war dieses Jahr, ist das Distance. Sagt ihr das was?
Ja, das ist mit diesem futuristischen
futuristischen Fliegerautos. Tatsächlich ist es das. Das ist dieses Jahr aus dem Early Access rausgegangen, hat auch eine neue Story-Kampagne dadurch bekommen. Ich fand witzigerweise die Story-Kampagne im Early Access ein bisschen besser. Aber es ist trotzdem auch so ein völlig anderes Rennspielerlebnis. Erstmal überhaupt eine Story-Kampagne in einem Rennspiel ist jetzt auch nicht so, so üblich. Und auch so eine Sci-Fi-Kampagne, super geile elektronische Musik. Und dann halt dieses Streckenkurs-Design, wo das auch nicht darum geht, jetzt sonderlich schnell zu sein, sondern eher, da waren die Strecken eher wie Rätsel manchmal. Wie musst du fahren? Wie musst du nach oben springen? Dann kannst du im Sprung das Auto um die eigene Achse drehen, um dann an der Wand oben weiterzufahren und so ein Zeug. Oder eben zwischendurch auch mal Flugpassagen. Ist auch recht preiswert, kann man, glaube ich, 15 Euro auf Steam oder so. Ist ein cooles Erlebnis. Die Spieler bauen auch fleißig Strecken nach. Das waren halt so wirklich so Sachen, ja, hey, endlich mal was anderes, was Neues.
Ja.
Fand ich gut.
Ja, dann ist noch The Elephant in the Room, denn das größte Spiel oder eines der größten Spiele dieses Jahr war Red Dead Redemption 2, was ich auch inzwischen durchgespielt habe. Und es war für mich das entschleunigste Open-World-Spiel überhaupt, das ich je gespielt habe. Weil ich mir das auch gesagt habe, ich habe so mit unserem lieben Kollegen Tobi gelitten, der das für den Test ja quasi in Anführungszeichen durchprügeln musste. War natürlich auch Luxusbedingungen. Der konnte das, glaube ich, waren es 10 Tage oder 5 Tage, also viele Tage vor Embargo-Fall dieses Spiel schon spielen. In der Regel hast du nicht so viel Zeit bei so einem Test. Aber trotzdem, für diese Art gigantisches Riesenspiel ist das zu wenig Zeit. Und ich habe das wirklich, ich habe das so langsam gespielt. Also ich bin von Kontinenten überholt worden. So langsam habe ich das gespielt. Und das Spiel
gibt dir auch gemeckert haben beim Vorbeifahren, ne?
Richtig. Das Spiel gibt einem das 1000-fach zurück.
Ja?
Das ist so krass.
Soll ich jetzt doch die Xbox mitnehmen über Weihnachten oder was? Mann.
Weiß ich nicht. Also, was... Ich will euch jetzt hier nichts irgendwie spoilern. Also ich kann nur sagen, dass die Story an sich super spannend ist und sie wird immer besser. Also es ist nicht so, dass das irgendwann fängt halt langsam an und wird immer besser. Aber was für mich die große Stärke von diesem Spiel ist, ist einfach, wie viel handgebauter Inhalt da drin ist, den du ums Verrecken nicht kommen siehst. Und wie viel Aufwand reingesteckt wurde in Kleinscheiß, den 0,0001% der Spieler machen werden. Und es ist auf Hollywood-Niveau ausgearbeitet, was dann passiert. Also du hast ja im Spiel ganz oft so Zufallsbegegnungen mit irgendwelchen Leuten und wie die auf Sachen reagieren, die du machst. Das ist Zauberei. Das muss gerade eine Live-Übertragung sein, dass irgendjemand das on the fly live einspricht, weil anders kannst du dir das nicht mehr erklären. Sonst platzt dir der Kopf, wie viele 100.000 Dialogvarianten die eingesprochen haben müssen, um jetzt angemessen auf das reagieren zu können. Was trotzdem leider noch viel zu oft passiert ist, dass das Spiel durch so, die Steuerung ist ja sehr behäbig, das ist ja dieses Rockstar-typische Ding, durch so eine gewisse Clunkiness, aber so einfach, dass das so behäbig ist, passiert noch viel zu oft so Slapstick-Scheiß. So zum Beispiel, du rempelst in der Stadt, einfach weil die Steuerung halt etwas behäbig ist, einen an. Dann kannst du den eigentlich über so ein Kontextmenü anvisieren und sagen so, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht anrempeln. Dann sagt er, ja, okay, passt. Dann kannst du aber den gerade nicht anvisieren, weil halt in der Stadt halt noch 5 andere Leute sind. Das heißt, du rempelst den einen Typen an, machst diese Bewegung für jemanden auswählen und die nette Ansprache. Und dann begrüßt er halt, Ladies, irgendwie da hinten. In der Zwischenzeit rastet der Kerl total aus, fängt an, dich zu schlagen. Haut dich nach hinten, du haust den nächsten an, der dann auch anfängt zu schlagen. Dann kommt Polizei, schießen auf dich. Und innerhalb von 5 Minuten, wo du eigentlich nur eine Hose kaufen wolltest, hast du 300 Polizisten erschossen, irgendwie $1000 Kopfgeld und wurdest aus der Stadt gejagt. So ungefähr. Immer so, ich wollte doch nur Entschuldigung sagen. Das passiert leider immer noch zu oft. Und es ist halt, es passiert so oft, dass man so malerische Szenen einfach erkennt, dass mir dieses Spiel jetzt total vermittelt hat, wie zum Beispiel, also mein Dad ist passionierter so Western-Reiter, also der reitet gerne mit dem Pferd halt so in der Pampa auch rum. Das hat mir das Spiel jetzt so vermittelt, dass ich das auch mal machen will, weil es einfach so schön auch ist. Und das ist auch dieses Entschleunigt, also nicht dann da durchsprinten wie ein Blöder, sondern halt ganz langsam im Trab da halt irgendwie entlang. Und dann, das Spiel spawnt dir ja dann quasi Figuren hin, denen was passiert. Und dann musst du irgendwie interagieren. Also entweder, du siehst da bedrohen sich irgendwie 2 mit dem Revolver oder so. Was machst du? Nach welchen Gesichtspunkten entscheidest du? Mischst du dich ein? Schießt du den Linken? Schießt du den Rechten? Schießt du nur in die Luft, um sie irgendwie zu erschrecken? Wie reagieren die dann drauf? Und so, was passiert? Stopp mich! Und das ist Das ist wirklich, das ist Zauberei. Das ist auch was, was das Spiel so von den, oder für mich, von anderen Open-World-Spielen unterscheidet. Wie viel davon einfach handgebaut und nicht so aus dem Generator in Anführungszeichen rausgewürgt wurde jetzt einfach.
Wir haben ja dazu vor kurzem mit einem Kollegen, mit einem Ex-Kollegen ein bisschen gesprochen. Welches Wort hatten wir da, worüber wir so geschritten haben? Also es gab, war doch vor dem Release, war doch diese Ansage,
du
dass
wolltest,
das...
Du wolltest sagen, warte mal, ihr habt euch gestritten über das Wort...
Haben wir uns nicht, wir haben diskutiert drüber, genau.
Über das Wort...
Also die ganze Diskussion ging los
nicht,
mit...
Nicht bahnbrechen,
wir,
sondern...
Jetzt
kommen wir nicht mehr drauf.
Auch gerade nicht. Anderes Wort für einflussreich.
Maßgeblich? Nee.
Nee. Also es ging darauf zurück, dass das ja vor dem Release einer von den
neue Maßstäbe setzt? Nee.
Nee, gesagt hatte, dass das Open-World-Genre oder generell die Spiele auf Dauer revolutionieren würde und massiv beeinflussen würde. Und wir haben dann im Nachgang jetzt so überlegt, sehen wir denn, dass dieses Spiel tatsächlich was Revolutionäres hat? Oder eben vor allen Dingen auch kommende Spiele stark beeinflussen werden, trendsetzend sein würde. Und wo ich dann gesagt habe, uns fehlt jetzt gerade ausgerechnet das eine Wort, um das wir da tatsächlich gestritten haben, wo ich dann gesagt habe, also ich glaube nicht, ich glaube, dass Red Dead Redemption, von allem, was ich gehört habe, ein absolutes Ausnahmespiel sein wird und bleiben wird, über Jahre hinweg, dass man immer noch sagen wird, ja, das ist aber nicht jetzt so wie Red Dead Redemption oder so, aber wir werden eher nicht in Zukunft, glaube ich nicht, oft an den Punkt kommen, wo wir sagen, das ist ja wie in Red Dead Redemption.
Mhm. Ich weiß, was du meinst.
Prägend.
Prägend war
prägend.
Es, ich,
wir haben genau, es ging um das Wort prägend. Und das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass Red Dead Redemption prägend für das Open-World-Genre sein wird.
Einfach, weil das halt ganz viele nicht nachmachen können. So.
Genau, das war nämlich die Sache, weil sich das die meisten anderen nicht leisten können. Diese Detailverliebtheit, auch diesen Stil, das nicht leisten können. Und deshalb im Sinne von prägend, dass also quasi eine Prägung, ja, eine Vorlage folgt. Red Dead Redemption, bin ich total davon überzeugt, wird lange ein Vorbildspiel sein, aber wir werden selten in den nächsten Jahren Sätze hören, wie das ist wie in Red Dead Redemption 2. Oder das macht das wie Red Dead Redemption 2.
Also ich kann mir sehr gut
2.
vorstellen, dass also eine Funktion, die ja ein großes neues Feature von Red Dead 2 ist, was ich glaube, dass man in anderen Spielen sehen wird, ist dieses nicht nur mit NPCs interagieren, indem man sie erschießt, sondern dass man mit denen immer quatschen kann.
Ja, ja.
Aber dass eben wirklich jeder NPC dann zig Custom-Dialog-Fragmente hat. Mhm. Das kostet halt Zeit und Geld und die meisten haben weder die Zeit noch das Geld, um so ein aufwendiges Dialogbuch eben zu schreiben.
Ja. Nee, und darum ging es halt dieses von wegen, ob das prägend sein würde oder quasi eine Revolution in dem Sinne. Und ich glaube, es wird eine Ausnahme bleiben. Es wird eine Anomalie eher sein.
Was halt auch eine Besonderheit von dem Spiel ist, wenn es das nicht hätte, also wenn Red Dead jetzt nicht diese ganze Handarbeit drin hätte, dann würde das es echt schwer haben, weil mir macht nichts in dem Spiel so wirklich Spaß. Also keine von den Gameplay-Features ist darauf ausgelegt, Spaß zu machen.
Mhm.
Reiten, mühsam. Also schnell reiten, die ganze Zeit den Button drücken.
Mhm.
Die ganze Zeit im Auge behalten, wie viel Ausdauer hat das Pferd noch. Dauernd auch gucken, weil wenn du halt stürzt mit dem Pferd, das kann halt draufgehen, das ist hin. Das heißt, das ist für dich auch immer noch mal Nervosität quasi und auch irgendwie stressig. Jemanden zu Fuß hinterherlaufen, genauso stressig, die ganze Zeit den Button mashen. Die Shootouts, obwohl du diese Bullet-Time hast, laufen immer anders, als du dir am Anfang des Shootouts ausmalst, wie du diese Situation meistern wirst.
Mhm.
Schießt mal daneben, irgendeine andere blöde Slapstick-Sache passiert. Dann ist es ja auch das mit dem, wie überhaupt die Charaktere sich bewegen. Es ist nicht so dieses Direkte, dass der quasi nur dem Cursor hinterherläuft, sondern alle Körper haben irgendwie eine Trägheit einfach mit drin.
Ja.
Und das macht halt alles irgendwie so langsam und ist alles so mühsam.
Mhm.
Aber trotzdem, das gehört irgendwie voll auch dazu. Ich fände, das Spiel wäre total weird, wenn es so eine Spider-Man-Direktheit hätte, dass der Charakter so voll drahtig da irgendwie sich blitzschnell bewegen kann. Und das macht es eben auch nochmal einzigartig.
Ja,
ich glaube, das hat ja auch niemand kopiert. Niemand hat dieses aus GTA auch mit
typisches Rockstar-Ding,
dieses
Rockstar-Controller-Layout
kopiert bisher.
Ja.
Weil es eben meistens nicht zu dem Spielprinzip dazugehört.
Und das meine ich immer in diesem von wegen, Rockstar schafft immer sehr viele Anomalien und nicht wirklich immer jetzt was Prägendes. Es gibt durchaus Ausnahmen. Also grundsätzlich die GTA-Umsetzung und auch viele Sachen von GTA Online waren durchaus prägend. Aber bei Red Dead, genau wie beim ersten Red Dead, ist das ja auch nicht passiert. Also Red Dead 1 hat ja auch keinen prägenden.
Also nicht so, dass nicht GTA Charakter. Schon
nichts,
vorgemacht hat.
Nichts davon ist irgendwo anders dann nochmal irgendwie aufgetaucht. Oder zum Genre-Standard
gab's
erhoben
worden.
Gab es
denn doch so Minigames und sowas? Gab es alles auch schon?
Das gab es
ne?
auch in anderen Spielen. Gab es auch in GTA selber schon. Also und Red Dead ist ja die Abwandlung von der Hauptserie mehr oder weniger. Und ich glaube, am Ende läuft es aufs Geld hinaus, dass sich das andere nicht in dieser Form leisten werden können. Und deshalb wird der Standard... Ich glaube, wir werden eher... Also die Ubisoft Open-World-Spiele sind prägender als ein Red Dead 2, weil sie realistischer für andere machbar sind. Man guckt sich an, okay, welche Optionen haben wir? Welche können wir uns leisten? Welche können wir umsetzen? Und dann wird man wahrscheinlich öfter auf den Punkt kommen, dass man sagt, können wir es so machen wie die Ubisoft-Leute? Ja, könnten wir noch hinkriegen, vielleicht nicht so gut. Was man ja auch, ich meine, die Ubisoft-Spiele sind schon in der Regel sind schon sehr, sehr gut auf einem hohen Niveau. Da kann man viel meckern, aber es ist trotzdem meistens schon sehr gut. Aber die meisten werden sagen, können wir so machen wie Red Dead?
Heute haben wir uns darüber unterhalten. Ich habe für die GameStar ein Video gemacht und habe gerungen, ob ich den Vergleich bringen darf in einem offiziellen GameStar-Video, dass ich, wenn ich an Red Dead 2 denke, immer an die Pyramiden denken muss. Also, dass das ein so spektakuläres Achievement ist, so ein Meisterwerk, was unter so hohem Menschenmaterialsaufwand erzielt wurde. Mhm. Also was man halt hört, wie viele Überstunden, wie viele hunderte Leute jahrelang da reingecruncht haben und das Ergebnis ist wirklich spektakulär gut.
Ja.
Und dann fragst du dich aber immer, was das wert? Weil klar sind die Pyramiden jetzt geil, aber es wird mich jetzt auch nicht fertig machen, wenn wir in Ägypten keine Pyramiden hätten. Ich könnte ohne die Pyramiden. Und ich glaube, das ist nicht das, was die Leute sich gewünscht haben, wie ihr Nachlass ist, dass dann irgend so ein Snob aus Deutschland sagt, na also ich kann ohne die Pyramiden. Und es ist bei, soweit ich weiß, bei der Red Dead Entwicklung niemand bei draufgegangen, so wie das halt wirklich Sklavenarbeit.
Hoffen wir zumindest.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass halt diese lang anhaltenden Crunch-Phasen ernstzunehmende gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen. Und das bestimmt nicht ohne Reibung quasi gegangen ist.
Aber ich meine, da ist jetzt wenigstens am Ende halt so ein herausragendes Element noch entstanden. Die Crunch-Phasen hast du ja auch bei etlichen Spielen, wo am Ende ein Fallout 76 rauskommt.
Ja.
Also,
ja.
Das ist nochmal, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Problem.
Deswegen fasziniert mich das so. Und da ist jetzt auch noch eine ganz lange oder auch komplexe Debatte, wie es Ubisoft gerade mit Beyond Good and Evil macht, mit diesem weltweit Künstler über dieses, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, wie dieses Joseph Gordon-Levitt-Projekt da heißt.
Diese Plattform, wo halt die Leute Sachen genau, in das Spiel integrieren können.
Künstler können Werke einreichen, beziehungsweise sie reichen nicht fertige Werke ein, sondern die reichen halt Teile ein und das ist so ein kollaborativer Prozess, dass eben Musiker gemeinsame Sachen machen und remixen sich gegenseitig, covern sich gegenseitig und bauen dann aus einem, was ich vielleicht was mal, ein Banjo-Stück und hinterher ist es halt eine Oper, wo diese Banjo-Melodie halt drin vorkommt. Genauso ist es mit irgendwelchen Graffiti-Sachen oder auch so Radiosprecher-Jingles, die haben wir uns irgendwie neulich in einem Livestream gezeigt, wie schon dieser Radiosender jetzt klingt. Schon beeindruckendes Zeug. Und ich finde es auch, was das so für die Schaffenskraft der Menschheit irgendwie aussagt. Also, dass man halt wirklich so kreative Energie mit technischen Mitteln so konzentrieren kann auf was man halt für einen Output hinkriegen kann. Ich finde das halt beeindruckend, aber es birgt natürlich auch die riesige Gefahr, dass da halt tausende Leute mega ausgebeutet werden bei der Sache, wenn da halt am Ende die Bezahlung dann nicht stimmt oder hinterher nicht mehr durchsichtig ist, wer dann da alles reingebuttert hat und dann nicht mehr rauskriegt.
Ob es denen darum gehen soll, weil man kann natürlich auch zum gewissen Grad muss ja nicht unbedingt immer alles davon jetzt bezahlt sein. Also es gibt ja auch Künstler, die sagen, einen Teil ihrer Arbeit stellen sie einfach irgendwie zur Verfügung. Andererseits, gut, am Ende will Ubisoft natürlich mit dem dann wiederum Geld verdienen,
ja,
was auch legitim ist, weil sie ja auch Angestellte und Mitarbeiter haben. Und wenn sich das vielleicht irgendwie mal so durchsetzt, dann hat der Motto nur, ja, aber ihr könnt das doch eigentlich alles umsonst machen, könnte das auch ein bisschen nach hinten losgehen. Aber das sehen wir in so vielen Bereichen. Also sehen wir in so vielen Bereichen diese Ansagen, naja, eigentlich müsst ihr doch dafür nichts bekommen, oder? Das können wir doch auch umsonst haben.
Hey, wie wär's mit Reichweite? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschwiffen und wir sind thematisch jetzt auch weitestgehend durch. Wahrscheinlich haben wir 1000 Sachen vergessen. Fernsehen gab es ja auch noch, aber das soll eine Geschichte für einen anderen Tag sein. Die anderen beiden Nasen machen hoffentlich auch noch einen Jahresrückblick, sonst gibt es aufs Maul.
Stimmt, haben sie es jetzt so gemacht, dass sie den zwar nach uns aufnehmen, aber vorher ausstrahlen.
Die Schweine. So. Gut, vielen Dank euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören und natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr uns das Jahr über die Treue gehalten habt und bei uns Videos geguckt habt. Vielleicht seid ihr sogar Patrons bei uns, das freut uns sehr, vielen, vielen Dank. Vielleicht überlegt ihr euch ja, ob ihr vielleicht Patrons werden wollt. Ihr kommt auf unseren Discord und kriegt anderen Schissel, unter anderem die T-Shirts, die dann jetzt... Hätten wir mal anziehen können. Waren gerade zur Aufnahmezeitpunkt noch nicht da, aber sie kommen.
Original verschwitzte T-Shirts von uns haben können.
Gottes Willen. Gut, dann bleibt eigentlich nur noch euch, keine Ahnung, wann wir das ausstrahlen. Vielleicht war schon Weihnachten, ansonsten noch frohe Weihnachten.
Ja, ich glaube, frohes neues Jahr.
Frohes bestimmt, neues oder? Jahr wünschen wir auch. Frohes neues Jahr.
Wir drücken uns die Daumen. Wir lassen mal offen, mal, welches.
Das ist Feuerzeug, sag ich mal. Feuerwerk ist
ja, das ist 2020, oder?
Genau, richtig. Ja. Ich habe das richtig gemacht. Ja. Danke fürs Zuschauen.
Macht's gut, ciao. Tschüss.